direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 307.
Deutschlandradio Berlin. Länderreport.
Heute mit Berichten aus Brandenburg. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien entscheidet darüber, ob und was auf den Index kommt und als jugendgefährdend einzustufen ist. 2/3 aller Anträge, die gestellt werden, kommen übrigens aus Brandenburg. Das liegt aber nicht daran, dass dort so viele gewaltverherrlichende oder rechtsextreme CDs oder Bücher produziert wurden. In Brandenburg sitzen besonders fleißige Ermittler. So beschäftigt das Landeskriminalamt 2 Beamte, die Tag ein, Tag aus rechte Musik hören und diese bewerten. Deutschlandradio-Korrespondentin Claudia van Laak hat mitgehört.
Musik dieser Art hört Kriminalkommissar Björn K. von morgens um 9 bis nachmittags um 5. Damit verdient er sein Geld. Und die Musik an sich findet er gar nicht so schlecht.
Wenn man jetzt zum Beispiel auf Techno oder Hip-Hop steht, wäre man, glaube ich, total fehl am Platz. Also man sollte wenigstens schon Punkmusik, Heavy Metal und so schon mögen, diese Stilrichtung, um es halbwegs erträglich zu gestalten.
Für den Kriminalkommissar ist die Musik also halbwegs erträglich. Die Texte dagegen sind unerträglich. Die Bands heißen Lanzer oder Stahlgewitter, Spreegeschwader oder Kraftschlag. Die Texte verherrlichen die SS, verunglimpfen die Demokratie, rufen auf zum Rassenhass.
Die Band hieß Frontalkraft und der Tonträger hieß Wir bekennen uns. Und da hatten wir die in Jugendgefährdung darin zum Beispiel gesehen, dass in dem Text Freiheitsrevolution unter anderem gesungen wird, es wird viele Opfer geben, der Geruch vom faulen Fleisch liegt in der Luft, Verräter, lauft um euer Leben, wenn unser Reich nach Rache ruft.
Eindeutig gewaltverherrlichend, meint der 28-jährige Kriminalkommissar, der seinen Nachnamen lieber nicht im Radio hören will. Er bringt CDs zur Anzeige oder lässt sie auf den Index setzen. In der rechten Musikszene ist seine Arbeit deshalb alles andere als beliebt.
Sobald ein Tonträger initiiert ist, heißt es ja, er darf nicht mehr verkauft werden an Kinder, Jugendliche. Es darf dafür nicht mehr geworben werden, er darf nicht mehr ausgelegt werden. Es darf nicht mehr über Internet verkauft werden und somit schränkt sich der Vertriebsweg schon unheimlich ein, dieser CD.
Im Büro von Björn K. hängen SS-Divisionsabzeichen an der Wand, damit er gleich erkennt, ob bestimmte Symbole auf den CDs verfassungswidrig sind. Auf seinem Schreibtisch liegt ein kleines schwarzes Buch, der Titel in Gold geprägt, SS-Liederbuch.
Also es ist ein Nachdruck, der gepresst wurde und den habe ich von Kollegen aus Sachsen bekommen, wo alte Soldatenlieder, SS-Lieder abgedruckt sind, was halt meine Arbeit dahingehend vereinfacht, wenn jetzt Tonträger von früher festgestellt werden, ist es manchmal schwer, die Liedtitel oder die Liedtexte herauszufinden. Und anhand dieses Liederbuches ist es für mich einfacher.
Ja, man muss zuerst das Giftgas in die Kammer füllen und um das Ganze einen schicken Schleier erhöhen. Mit einer Brause und einem Abfluss, mit der Dusche sieht das aus und fertig ist der Holocaust.
Ja, also hier war die Volksverhetzung ja offensichtlich, da ja die Holocaust-Lüge verbreitet wurde durch den Sänger. Die Gruppe nennt sich Kommando Freisler und der ist also nicht nur jugendgefährdend, sondern auch strafrechtlich relevant.
Die Melodie ist bekannt, ein Lied von Mike Krüger, das die rechte Band für ihre Zwecke missbraucht hat. Der Beamte des Landeskriminalamtes rät allen Musikern, Anzeige zu erstatten, wenn sie von solch einer Verunglimpfung erfahren. So habe sich zum Beispiel Udo Jürgens erfolgreich gegen eine rechte Coverversion seines Hits mit 66 Jahren gewehrt. Ob ein Titel aber volksverhetzend oder jugendgefährdend ist, das lässt sich nicht immer eindeutig bestimmen, zumal einige rechte Bands vor Veröffentlichung einer neuen CD einen Rechtsanwalt zu Rate ziehen. Andere verstoßen bewusst gegen die Gesetze, sagt Björn K. Seit 2 Jahren macht er nun diesen Job. 1000 Titel hört er im Jahr, tippt die Texte ab und analysiert sie. Ganz schön belastend, meint der 28-Jährige.
weil man natürlich sich konzentrieren muss, was die Leute singen und sich natürlich da reinsteigern muss, um es halt zu verstehen.
Ab und zu kommen ihm auch Zweifel an seiner eigenen Arbeit. Denn was nutzt es, wenn eine CD auf dem Index steht oder gar verboten wird? Wer will, kann sich die Lieder ohne Probleme aus dem Internet herunterladen.
Der Bericht von Claudia van Laak. Brodowin, das war mit der Wende eine heruntergewirtschaftete LPG mit kaputten Böden und veraltetem Maschinenpark. Die Betonung liegt auf war, denn heute wirtschaftet dort einer der größten und erfolgreichsten Biobetriebe Europas. Hiesige LPG-Bauern und zugereiste Ökobauern haben gemeinsam die Wende in der Uckermark geschafft. Ost und West, Pragmatismus und Idealismus, alte Erfahrungen und neue Sichten. Eine Aufstiegsgeschichte aus dem Land Brandenburg, aufgeschrieben von Claudia Schmidt.
Meine Frau sagt jetzt noch, du hättest was anderes machen können, da hättest du nicht so viel Ärger und so viel Leid und so viele Probleme gehabt, sag ich mal.
Das Dörfchen Brodowin liegt still und schön zwischen sieben Seen und buckligen Endmoränenhügeln. Der Kirchturm leuchtet rot in der Morgensonne. Graugänse und Kraniche ziehen mit ein paar Wolken um die Wette. Das war schon immer so. Mit der Wende 1989 nistete sich die Unruhe in der Idylle ein. In den Häusern und Ställen wurde die Zukunft diskutiert. Wie weiter mit der LPG 8. Mai? Fast ein Jahr lang wurde gestritten, manchmal heftig gestritten. Weiter wie bisher? Oder alles anders? Aber was heißt anders? Hier im ältesten Naturschutzgebiet Brandenburgs. Macht aus Brodowin ein Ökodorf, riet der Dorfschriftsteller Reimer Gilsenbach. Ökologisch landwirtschaften, ökologisch denken, ökologisch heizen, ökologisch essen. Die Idee fand viele Befürworter. Und Peter Krenz setzte sich in einen Bus und fuhr in den Westen. So fing die neue Geschichte an. Vom Betrieb Ökodorf Brodowin. Und vom Dorf Brodowin. Als die LPG dicht machte und als Agrargenossenschaft wieder öffnete, war Krenz Ex-Brigadeleiter und auf der Suche. Seine Reise führte ihn irgendwann nach Norddeutschland, wo er einen Biobauernhof nach seinem Geschmack fand. Das war. Heute ist Krenz der Chef vom Betrieb Ökodorf Brodowin.
Und natürlich für mich, dass ich natürlich auch viel Existenzangst hatte und immer noch habe, so von der Sache her. Und die Belastung natürlich enorm ist, aus der Verantwortung heraus. Wir haben jetzt mittlerweile 60 Mitarbeiter und das ist natürlich eine ungeheure Last, die täglich auf einen lastet, sag ich mal. Und wenn man dann die Jahresabschlüsse sieht, die dann sehr ernüchternd sind, muss man sich selbst motivieren, das täglich zu tun und nicht früh im Bett liegen bleiben und sagen, man meldet sich irgendwo anders.
Krenz bleibt im Dorf und bei der Ökologie. Der Betrieb hat sich zu einem der größten landwirtschaftlichen Biohöfe Europas hochgerackert. Die Felder, auf denen Traktoren und Pflüge ihre Bahnen ziehen, reichen bis zum Horizont. Was da wächst und was daraus gewonnen wird, geht republikweit über den Ladentisch. Von Rügen bis München, Ökoprodukte aus Brodowin. Was sich wie eine Erfolgsstory anhört, begann mit dem Mut der Verzweifelten. Und der Hilfe einiger Wessis.
Wir haben damals den Mut gehabt, 1200 Hektar umzustellen auf ökologischen Landbau. Und das war natürlich für viele aus den alten Bundesländern auch gar nicht vorstellbar. Die herkömmlichen klassischen Strukturen in Europa im ökologischen Landbau sind Familienbetriebe bis 200 Hektar Wirtschaften. Aber diese Größenordnung von jetzt 1000 Hektar war ja noch gar nicht da. Also die waren einzigartig und darin war auch eben die Schwierigkeit. Wir konnten eigentlich diese, sag ich mal, die bäuerlichen Betriebe nicht abkupfern und die Strukturen übernehmen. Wir mussten uns eigene Strukturen aufbauen, die natürlich sehr, sehr teuer waren, diese Aufbauarbeiten, weil uns niemand helfen konnte dabei.
Jedenfalls kaum jemand aus dem Osten und nicht viele aus dem Westen. Im Osten gab es keinen Bioanbau, im Westen nicht in dieser Größenordnung. Also glaubten auch nur wenige Biobauern aus den alten Bundesländern daran, dass Ökolandwirtschaft in großen Dimensionen funktionieren würde. Wer trotzdem kam, scheute nicht das Experiment. Zum Beispiel Michael Cooper. Der Biobauer rückte mit seiner Familie aus Süddeutschland an.
Wir haben uns das hier oben angeschaut. Es war sehr reizvoll. Es war für uns natürlich völlig neu, auch diese Dimension von landwirtschaftlichen Betrieben, von so einem großen Kuhstall, so viele Kühe auf einen Fleck. Das kannte man aus dem Allgäu überhaupt nicht. Aber die Aufgabe war reizvoll und dann sind wir hier hochgekommen.
Schöne Landschaft, interessantes Projekt. Neuland. Für Einheimische und Zugezogene. Für Traditionalisten und Ökos. Für Ossis und Wessis. Zwei Weltanschauungen in einem 440-Seelendorf.
Danach kamen die Schwierigkeiten, dass natürlich viele das nicht verstanden haben, wie wir uns hier weiterentwickeln. Das ging auch so weit, dass viele gesagt haben, wir werden untergehen, unsere Tiere werden verhungern, wir werden verunkrauten, die Äcker werden verkommen. Also es war natürlich sehr, sehr zwiespaltig. Und natürlich viele Leute, die, sag ich mal, das überhaupt nicht verstanden haben, auch Kommunalpolitiker, die natürlich massiven Widerstand gemacht haben, die natürlich Ängste geschürt haben aufgrund der Ökologie. Wo eben gesagt wird, dass die Ökologie verhindert, die Wirtschaftsentwicklung, den Tourismus verhindert, dass die Kröten mehr Einfluss haben und die Frösche mehr Einfluss haben als die Menschen und so weiter.
Der Graben zwischen den Gegnern war breiter als die Dorfstraße. Die neuen Anbaumethoden sorgten für Verwirrung, Aufregung und Streit. Hexerei. Den Biobauern wurde der Sektenbeauftragte ins Haus geschickt. Steine, um sie jemandem in den Weg zu legen, gibt es auf dem Land genug. Besonders für Fremde.
Naja, also klar, die Neuen werden eben immer erstmal beäugt. Ne? Und die Lebensweise ist anders. Also war dann eben auch immer mal so eine Zeit lang, aha, die haben keine Gardinen vor dem Fenster oder so eine einigen so Sachen. Ne? Aber denke mal arbeitsmäßig, also zum Beispiel durch den Betrieb, wenn sie gezeigt haben, so hier ist mein Betrieb, hierfür arbeite ich, das und das mache ich für Brodewien, dadurch ist Brodewien bekannt. Na, man muss sich einfach ein bisschen einbringen. Ja? Auch gesellschaftlich ein bisschen tätig werden, auch mal zum Tanz gehen. Ja, sich unter das Volk mischen, einfach auch zu Dorffesten mal präsent sein. Einfach um den Altbrodewinern zu zeigen, ich bin jetzt hier neu, aber ich möchte mich gerne einfügen in das Dorf und dann glaube ich, ist das schon gut.
Ein junger Mann will ein Kilo Rosenkohl, gleich frisch vom Feld kaufen. Was kostet der? Kerstin Gareis kennt den Preis. Sie arbeitet seit 10 Jahren im Laden, verkauft Produkte vom Ökobetrieb. Milch, Joghurt, Butter, Obst, Gemüse, Wurst und Fleisch. Der Liebe wegen kam sie Mitte der 80er Jahre aus dem Nachbardorf nach Brodowin. Der Neugier wegen stieg sie im Betrieb Ökodorf Brodowin ein.
Also ich muss mal sagen, war ja noch sehr jung und es war Neuland. Und wir haben immer gesagt, wenn es irgendwie weitergehen soll, dann kann es nur auf dem Wege geschehen. Und klar, so mit einigen Sachen musste man sich erst dran gewöhnen. Wenn man das nicht so kennengelernt hat, muss man sich einfach mit befassen. Ne? Man muss nicht sagen, das ist alles Spinnerei, sondern man muss wirklich damit mal befassen, mal die Leute fragen und sagen, hey, was machst du denn jetzt? Und dann kann man das eben auch gut nachvollziehen.
Sagt's und wischt energisch die Ladentheke blank. Mancher konnte das nicht gut nachvollziehen. Einige Einheimische stiegen aus dem Biobetrieb aus. Manche Zugezogene verließen Betrieb und Dorf.
Jeder hat ja so seine Ideen. Und manche Ideen sind in so einem Dorf und in so einem Betrieb umsetzbar. Aber ich denke, es gibt auch eine Menge Ideen, die einfach nicht umsetzbar sind. Und wenn ich mit dem Kopf durch die Wand will und nicht eben, also ich bin immer der Meinung, die Leute, die schon vorher zu RBG-Zeiten hier waren, die haben ja eine Erfahrung. Die wissen, dieses Land hat die und den Boden, da kann ich dieses und jenes raufbringen. Und wenn ich als völlig Fremder komme und da nie mal den Rat auch der Älteren höre, dann ist das einfach schwer. Also wenn ich auf Dauer immer Konfrontation suche und keine Einigung kriege, glaube ich, gefällt mir das Dorfleben nicht. Und dann denke ich mal, gehe ich irgendwann wieder.
Der Frühbus nach Eberswalde fährt gerade ab. Hin und wieder tuckert ein Auto über den Dorfanger. Hähnekrähen. Ein Hund kläfft. Auf der Wiese gegenüber weiden Öko-Kühe. Ein paar Bauarbeiter kommen, setzen sich mit einem Pott Milch oder Kaffee auf die Bank vor dem Laden und begucken die Kühe. Andere pflegen einen kurzen Nachbarschaftsschwatz. Der Hofladen ist Dorftreffpunkt und Verkaufsladen für Bioprodukte à la Brodowin. Trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Jahre. Die waren besonders gern und ausführlich am Biertisch in der Gaststätte am Ziegenberg, Stoff für manche Zote. Und sie hielten auch Einzug in den Gemeinderat. Alles ausgestanden heute? Heute halten sich die Gegner bedeckt. Der Bioproduzent schreibt schwarze Zahlen. Bert Wollbrink steuert den Bioladen an. Hat Kisten mit frischem Rosen, Weiß- und Rotkohl geladen. Wollbrink leitet seit einem Jahr die Abteilung Gemüsebau. Auch er ein Zugezogener aus Holland.
Was hier natürlich wunderschön ist, das sind diese Seen und diese Wälder. Und die Luft hier ist sehr gut, das gefällt mir auch sehr. Im Kulturellen sieht man Ähnlichkeiten, findet hier immer wieder niederländische Spuren. Es gibt natürlich Oranienburg, es gibt das niederländische Viertel in Potsdam. Man hört immer wieder Leute, die meinen, niederländische Vorfahren zu haben. Der Oderbruch ist mal von Niederländern trockengelegt worden. Dieses preußische Königshaus hat auch viele Verbindungen nach Niederland gehabt. Also ich fühle mich schon Europäer. Und ich denke, wir sind hier in Brandenburg mitten in Europa, die Nähe zu Polen. Ich denke, hier gibt es auch europäische Aufgaben.
Die Kühe schlendern von der Wiese vor dem Laden in den Stall, der nur einen Kuhfladenwurf entfernt ist. Boxen, wie man sie aus konventionellen Ställen kennt, fehlen hier. Die Meierei steht direkt neben dem Stall. Täglich werden 2400 Liter Brodowiner Milch alleine in Berlin verkauft. Hersteller: Betrieb Ökodorf Brodowin, Land Brandenburg. 1200 Hektar, biologisch dynamisch bewirtschaftet.
So was gibt es eigentlich nicht mehr. Im Westen sieht es so aus, dass die Biolandwirte überall verstreut 1-2 Hektar große Flächen haben, aber dazwischen ist die konventionelle Landwirtschaft und die gibt es hier halt nicht. Dazu kommt noch, dass wir einfach auch Berlin als Markt vor der Tür haben. Also wir haben einfach auch sehr gute Möglichkeiten, unsere Produkte zu verkaufen, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und wir können hier sehr schnell arbeiten. Also wir haben hier so eine Produktion, da wir so nah am Kuhstall sind, wird die Milch, die heute gemolken wurde, pasteurisiert, in Flaschen abgefüllt und ist jetzt schon auf dem Weg nach Berlin zum Großhandel und steht morgen in den Geschäften.
Als Cooper in dem Ökobetrieb anfing, gab es nur Trinkmilch und ein wenig Schnittkäse. Erst verbesserte er die Qualität der Milch, dann die vom Käse. Als das lief, fing Cooper mit der Mozzarella-Herstellung an. Eins kam zum anderen. 1995 erhielt der Betrieb den Tatortpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das Bundesamt für Naturschutz startete ein Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zum ökologischen Landbau in Brodowin. In diesem Jahr gab es vom Bundeslandwirtschaftsministerium den Förderpreis für ökologischen Landbau. Die Begründungen liegen auf der Hand. Und sie sind sichtbar. Die Wasserqualität der Seen hat sich verbessert. Tierarten werden nicht mehr totgedüngt. Ökolandwirtschaft der Zukunft. Bringt dem Betrieb Gewinn, dem Dorf Bevölkerungszuwachs, den hiesigen Arbeitsplätze. Zur Illustration: In den umliegenden Dörfern liegt die Arbeitslosigkeit bei 20%, in Brodowin bei 4%.
Es kann nicht so weitergehen, dass wir theoretisch alles kahlschlagen, sag ich mal, und die Leute immer weiter rausdrücken und die Dörfer ins Elend schicken, wo keine Arbeitsplätze sind, wo jetzt 1000 Hektar nur eine Person noch bewirtschaftet, und dass sich da keine Kultur entwickelt, kein Dorfleben, keine Dorffeste, keine Kinder, keine Schulen. Es ist ja eine Kette ohne Ende, sag ich mal. Und wir versuchen eigentlich hier eine Entwicklung aufzubauen, die etwas dagegen hält. Oder zumindest eine Möglichkeit wäre, wie man zukünftig ländliche Räume strukturiert. Und wir erkennen, dass wir nicht nur Landwirte sind oder Bauern, wir sind Dienstleister. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich, dass der Bauer nicht mehr nur noch Bauer ist und Lebensmittel produziert. Er macht noch zusätzliche Arbeiten. Dass wir Landschaftspflege betreiben, dass wir Grundwasser produzieren, dass wir Naturhaushalt haben, dass wir Vogelschutz machen, dass wir Insektenschutz machen und so weiter und so weiter.
Krenz, der uckermärkische Dickschädel, kann viele und so weiter aufzählen. Über die Jahre hat es sich rumgesprochen. In Brodowin und hinterm Dorfanger. Renommierte Universitäten und ausländische Dokumentarfilmer kamen in das brandenburgische Dorf. Bauern aus Asien und Lateinamerika wollten es vor Ort genauer wissen. Im Betrieb Ökodorf Brodowin, der sich heute, so wie damals, vom Dorf unterscheidet. Aus diesem und aus jenem Grund. Pfarrer Lorenz formuliert es so.
Also viele kommen ja her und fragen, was macht euch denn als Ökodorf nun tatsächlich aus? Ne? Wenn es nach außen heißt, es Ökodorf Brodowin und im Grunde beschränkt sich, ja, ist nicht klein zu reden, aber es beschränkt sich natürlich auf den Ökobetrieb, den wir hier vor Ort haben. Viele erwarten aber, wenn sie hier durchs Dorf gehen, dass in jedem Vorgarten irgendwie Filzartikel hängen oder jemand noch ein ökologisches Aushängeschild in seinem Vorgarten präsentiert. Das ist eher die Seltenheit, ne? Und so, dass es eigentlich nach außen hin, von seinem Charakter her, ein sehr, sehr schönes Dorf ist.
Die Biobauern in Brodowin, ein Länderreport von Claudia Schmidt.
Also Mikado, 9:55 ist es. In einer Wiederholung einer Reihe aus dem letzten Jahr kommen wir heute nochmal auf das Thema Führung zu sprechen. Führung in Deutschland, Wunsch und Wirklichkeit. Es geht um das Thema Führung als ein im Wandel begriffener, als ein im Wandel begriffenes Thema. Im 21. Jahrhundert, so zumindest die Theorie, zählt der Mensch. Die Mitarbeiter sollen in einer komplexen Informations- und Dienstleistungsgesellschaft das wertvollste Kapital eines jeden Unternehmens sein. Wie bringt man Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen und wie führt man mit Verantwortung? Diesen Fragen ist Katrin Fischer nachgegangen. Heute senden wir also in einer Wiederholung Teil 1, Thema Motivation. Wie motiviere ich meine Mannschaft, heißt die zentrale Frage. Oder auch, wie vermeide ich Demotivation?
Komplexität heißt für mich, im Grunde könnte alles mit allem zusammenhängen.
Die Bahn. Führungsleitbild. Führungsgrundsätze des DB-Konzerns im Überblick. Führen heißt für uns, vorbildlich und verantwortungsbewusst handeln.
In den Unternehmen wird ja viel über Führung geredet. Gleichwohl hört man aus jedem Unternehmen, dass Führung ein Problem ist. Da wundere ich mich natürlich, dass ein Thema, was man so stark diskutiert, nicht gelöst werden kann.
Kleine Philosophenschule für Manager. Verstand besteht nicht nur im Wissen, sondern auch in der Fähigkeit, das Wissen in der Tat anzuwenden. Aristoteles.
Schauen Sie sich die Konjunktur der Heimwerkermärkte an. Das sind ja Krisenprofiteure. Die leben davon, dass die Innovationsfähigkeit und die Kreativität der Menschen vor 18 Uhr nicht abgefordert wird.
Also ich meine, 16% der deutschen Mitarbeiter fühlen sich motiviert. Woran liegt das? Die meisten haben angegeben, die nicht motiviert sind. Sie wissen nicht, was sie hier tun. Sie wissen nicht, was von ihnen verlangt wird. Sie kennen nicht das ganze Bild.
Mitarbeitermotivation gilt heutzutage als der entscheidende Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg. Schließlich gibt es die schmerzhafte, durch Studien bestätigte Alltagserfahrung. Die Mehrzahl aller Managemententscheidungen scheitert daran, dass die Mitarbeiter diesen Entscheidungen mit passivem oder gar aktivem Widerstand begegnen. Das heißt, wer die Akzeptanz seiner Mitarbeiter nicht hat, hat als Führungskraft keine Chance. Aus diesem Grund schreibt Reinhard Sprenger:
Motivation ist heute geradezu ein Synonym für Führung.
Und fügt hinzu:
Zugrunde liegt die Vorstellung von etwas latent Vorhandenem, der Motivation nämlich, die unausgeschöpft vor sich hindümpelt, bis sie durch geeignete Intervention, Führung, angefacht wird, um alsdann wieder in die Latenzphase abzusinken, weil der Mensch halt zur Trägheit neige.
In dem hell gefliesten Wohnzimmer seines Essener Hauses sitzt der kantige Mitfünfziger und zeigt sich so kritisch, wie es sein Ruf ist. Reinhard Sprenger:
Ich glaube nicht, dass ich Menschen entwickeln kann. Ich glaube nicht, dass ich Menschen motivieren kann. Ich bin davon überzeugt, dass man den Menschen vertrauen muss, ihnen etwas zutrauen muss. Und wenn man einen Rahmen schafft, der die Menschen nicht zuschüttet mit Bürokratie, mit Fremdsteuerung, ich gehe noch einen Schritt weiter, mit Respektlosigkeiten, dann werden die Menschen schon ihr Bestes geben. Das heißt, ich glaube, es geht weniger darum, etwas zu machen in den meisten Unternehmen. Es geht vielmehr darum, etwas zu lassen, etwas wegzunehmen, weniger zu tun.
Dass Leute ihr Bestes geben wollen, nennt Sprenger Motivation und meint damit die sogenannte Eigensteuerung. Dass man sie zuschüttet mit Anreizen wie Prämien, Boni und Incentives, also Geschenken oder bezahlten Reisen etc., das nennt er Motivierung und meint damit die sogenannte Fremdsteuerung. In ihr sieht er das eigentliche Übel. Sein Buch Mythos Motivation eröffnet er deshalb mit der provokanten Grundthese:
Alles Motivieren ist Demotivieren.
Weil das, was die Motivierung will, nicht das ist, was dabei rauskommt, sondern das Gegenteil kommt dabei raus. Das heißt, wenn Sie die Spät- und Nebenwirkungen der Motivierung sich anschauen, egal ob das Lob, Tadel, Incentives, Bonussysteme, Prämien und so weiter, alles das, dann ist das kurzfristig zweifellos ein Wert. Aber wenn man die Spät- und Nebenwirkungen sich anschaut, sinkt die Arbeitsmoral mehr, als sie steigt.
Warum aber sollte die Arbeitsmoral sinken, wenn jemand bei erfolgreicher Mitarbeit eine Reise geschenkt bekommt oder eine Prämie erhält? Weil, so Sprenger, Motivierungsversuche am eigentlichen Problem vorbeigehen. Motivieren muss man demnach erst dann, wenn man vorher demotiviert hat.
Man könnte auch sagen, es reicht schon, wenn man Demotivation vermeidet.
Typischer Spruch ist ja von der Führungskraft: Wir sitzen im selben Boot, es geht um unsere Arbeitskräfte. Nur die müssen dran denken, wenn ein Boot nicht mehr richtig fährt oder schlecht fährt, wird der Kapitän ausgetauscht und nicht die Mannschaft.
Alle Organisationen brauchen die besten Leute. Aber es gibt nicht nur beste Leute. Es gibt nur Organisationen, die gelernt haben, Stärken zu nutzen. Und es gibt Organisationen, die das eben nicht ernst nehmen.
Kleine Philosophieschule für Manager. Das Wesen der Dinge hat die Angewohnheit, sich zu verbergen. Heraklit.
Die meisten Menschen besitzen eine Eigenmotivation. Sie wollen sich selbst verwirklichen, sie wollen zugehörig sein und sie wollen anerkannt sein. Das heißt, sie wollen von sich aus ihr Bestes geben. Sie gieren geradezu danach, ihre Stärken einbringen zu können.
Die Nutzung von Stärken, das ist das, worüber ich heute am liebsten spreche. Auch das klingt ja furchtbar einfach. Es ist das genaue Gegenteil dessen, was die meisten Führungskräfte tun, was die meisten Personalspezialisten tun und was die meisten Menschen in ihrem Leben tun.
Sagt Friedmund Malik. Der Österreicher lehrt Unternehmensführung an der Universität St. Gallen, besitzt und leitet das Malik Management Zentrum St. Gallen, in dem 170 Mitarbeiter seit 30 Jahren Führungskräfte aller Stufen und Branchen ausbilden und beraten, und er schreibt äußerst erfolgreiche Bücher über richtiges Management. Am runden Besprechungstisch seines Büros spricht der distinguierte Herr mit dem graumelierten Haar im branchentypischen Nadelstreifenanzug darüber, wie man mit ganz gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Erfolge erzielen kann.
Es ist wichtig, dass Sie sich auf Ihre Stärken orientieren. Und es ist das Zweite wichtig, dass man Sie im Unternehmen so einsetzt, dass Sie Ihre Stärken eben zur Anwendung bringen können. Das ist im Grunde auch das Geheimnis von Motivation. Wo das gelingt, braucht man das Wort Motivation eigentlich nicht. Man fragt sich jeden Tag, was kann diese Person und was soll sie bei uns für Aufgaben erfüllen, damit das, was sie kann, möglichst gut zur Deckung gebracht wird mit dem, was sie bei uns tun soll. Und dann löst sich das Motivationsproblem auf. Man muss niemanden motivieren, dort gut zu sein, wo er gut ist.
Das heißt, Mitarbeiter motivieren sich selbst, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, also wenn sie richtig eingesetzt sind, meint Friedmund Malik. Der Philosophieprofessor Walter Zimmerli stimmt ihm dazu. Der gebürtige Schweizer ist seit 2002 Gründungspräsident der Volkswagen Auto Uni in Wolfsburg und Mitglied des Topmanagements der Volkswagen AG. In seinem geräumigen, von Büchern dominierten Büro sitzt Walter Zimmerli im dunklen Anzug entspannt am Kopfende seines Besprechungstisches. Über einem grauen Schnauzbart funkelt ein freundlicher, lebendiger Blick.
Eigentlich kann man nur sich selber motivieren. Ja, das andere wäre sozusagen eine Art widersprüchliche Vorstellung. Wenn Sie andere Menschen motivieren könnten, ja, dann wären das, wenn überhaupt, dann Menschen, die eher mechanisch funktionieren, ja, die sich dann auch schieben oder ziehen lassen. Aber gerade die können Sie in diesem Sinne nicht so gut brauchen, sondern Sie brauchen dann Leute, die sich selber motivieren.
Doch wie bekommt man Leute, die sich selbst motivieren können? Natürlich, räumt auch Walter Zimmerli ein, sei das auch eine Frage der Personalbesetzung. Eine Frage, die in vielen Unternehmen übrigens nicht ernst genug genommen würde. Doch es ist noch viel mehr eine Frage, wie eine Organisation strukturiert ist. So schreibt er:
Die klassischen Unternehmensstrukturen lassen sich zusammenfassend als Maschinensysteme beschreiben. In diesen hierarchisch gegliederten Systemen greift ein Rädchen ins andere, nach dem im 18. Jahrhundert entstandenen Prinzip des Taylorismus. Solche Systeme sind unter relativ statischen Verhältnissen optimal. Aber sie werden dysfunktional unter dynamischen Bedingungen, wie sie spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg bestehen und wie wir sie in den letzten 5 Jahren durch die neuen Technologien in dynamisch beschleunigter Form erleben.
Das Wirtschaftsleben wird weltweit zunehmend komplexer. Wer innerhalb dieser Rahmenbedingungen erfolgreich sein will, muss die Fähigkeit besitzen, mit Dynamik und Komplexität umzugehen. Und dafür braucht er neue Organisations- und Führungsmodelle. Denn in einer modernen Wissensgesellschaft ist es eben nicht mehr so wie in den Zeiten der tayloristischen Massenproduktion, in denen ein gebildeter Unternehmer über eine ungebildete Belegschaft herrschte, deren Tätigkeit überwiegend in vorgegebenen Handgriffen bestand. In einer modernen Wissensgesellschaft sind die Kompetenzen nicht mehr an Hierarchiestufen gebunden. Ein genialer Softwareentwickler, ein grandioser Finanzexperte, ein origineller Texter stehen zwar hierarchisch betrachtet unter ihrem Chef, doch auf ihrem Spezialgebiet sind sie ihm an Wissen und Können haushoch überlegen. Deshalb bedeutet die Führung einer Organisation heutzutage eher, eine Schar gut ausgebildeter Fachleute zu dirigieren. Das gelingt nur, wenn Führungskräfte operative Verantwortung abgeben und ihren Mitarbeitern Freiräume gewähren. Walter Zimmerli.
Erst einmal müssen Sie die Verantwortung dorthin delegieren, wo auch die Tätigkeit liegt. Sie können nicht sagen, ich habe die Verantwortung und die anderen tun es. Sondern wenn Sie möchten, dass jemand sich selber motiviert, müssen Sie die Bedingungen dafür herstellen, indem Sie ihm dann auch die Verantwortung übertragen. Dann aber auch die Erfolgs- oder Misserfolgsverantwortung übertragen für das, was sie tut. Also Delegation von Verantwortung heißt stärkere Dezentralisierung der sonst hierarchisch organisierten Führungsstruktur.
Weshalb es für Friedmund Malik vor allen Dingen ein Symptom schlechter Organisation gibt.
Vermehrung der Management-Ebenen. Dies ist das eindeutigste und ernstzunehmendste Symptom für schlechte und veränderungsbedürftige Organisation. Die Regel lautet, geringstmögliche Zahl an Ebenen und kürzestmögliche Wege.
Betriebsräte aus dem Baugewerbe, die in der Bildungsstätte der IG Bau in Steinbach im Taunus an einem Seminar teilnehmen, das sie lehren soll, Bilanzen zu lesen.
Was heißt denn Motivation? Die muss auch irgendwo vom Arbeitgeber irgendwie im Freiraum oder so. Ein bisschen guten Morgen würde schon manchmal am Morgen reichen zum Arbeitnehmer. Wenn man schon mit einem Gesicht reinkommt, dann kann man keine Motivation erwarten. Da fehlt nur noch die Peitsche in der Hand und dann wären wir wieder irgendwo im 18. Jahrhundert.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Motivation ist bei uns, sollte es geben, so werden halt unsere Vorgesetzten, unsere Führungskräfte geschult. Aber die Motivation kann einfach nicht umgesetzt werden, weil heutzutage in unserem Gewerbe auch so minimal kalkuliert wird, dass der Druck automatisch entsteht.
Offensichtlich lässt die schlechte Konjunkturlage die Angst vor Arbeitslosigkeit als naheliegendes Führungsinstrument attraktiv erscheinen. Doch nach Ansicht der meisten Managementdenker wird dieser Stil langfristig keinen Erfolg haben. Denn das spezielle Fachwissen sitzt in den meisten Organisationen bei den Mitarbeitern und nicht bei den Chefs. Deshalb sind Kreativität, Wissen, Know-how, Erfahrung und Können der Mitarbeiter das Rückgrat heutiger Erfolgsunternehmen. Soll dieses Rückgrat stark sein, hat es wenig Sinn, Druck auszuüben, indem man auf einen hierarchisch legitimierten Führungsanspruch pocht. Motivation schafft man dadurch nicht, sondern nur, indem man die Stärken der Menschen im Unternehmen erkennt, sie mit entsprechenden Aufgaben betraut und ihnen Verantwortung und Handlungsspielraum zubilligt, indem man sie ernst nimmt und sich selbst zurück.
Meine Schwerpunkte für diesen Kurs sind eigentlich mehr oder weniger delegieren, weil ich komme aus diesem Tagesgeschäft und eben jetzt auch bestimmte Aufgaben einfach zu delegieren, das fällt nicht immer leicht.
So oder so ist es kompliziert. Ich denke, daran liegt auch die Kunst.
Kleine Philosophieschule für Manager. Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen. Lao Tse.
Das bedeutet, dass letztlich, man kann das vielleicht in einer ein bisschen irreführenden Formel formulieren, dass letztlich Führung durch Führungsverzicht angesagt ist.
Motivation unter diesem Titel wiederholten wir Teil 1 einer Wissenswertreihe zum Thema Führung in Deutschland, Wunsch und Wirklichkeit von Katrin Fischer. Die vierteilige Reihe Führung in Deutschland, Wunsch und Wirklichkeit ist gegen 10 Euro beim HR2 Mitschnittservice erhältlich. Und wie das geht, erfahren Sie beim HR2 Hörertelefon 069 155 4022, 069 155 4022.